Schweigen verboten, der Podcast.
Yes, sir. Okay, ich kann das immer noch nicht so gut wie der Mönch, aber ich gebe mein Bestes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schweigen verboten in den Hauptrollen. Heute leider wieder mal nur ich, weil Dana und der Mönch sind immer noch im Urlaub. Aber der Mönch war so freundlich, er hat sich die letzte Folge angehört und sich gedacht, boah, Kasi, du allein, das können wir niemandem zumuten. Und hat mir eine kleine Sprachnachricht geschickt aus seinem Urlaub, die ich euch jetzt mal hier schnell vorspielen möchte.
Yes, Sir! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schweigen verboten. Dana und ich sind leider immer noch im Urlaub, aber Kasi hat trotzdem ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Peace out.
Okay, ich glaube, am Ende wollte er noch Peace out sagen. Er hat wahrscheinlich zu früh losgelassen. Ja, irgendwie, es klingt schon wie der Mönch, aber irgendwie sein Redefluss ist noch nicht so ganz da. Irgendwas daran ist seltsam. Naja, okay, ich möchte das jetzt auch gar nicht hier lange foltern und löse direkt auf. Das war tatsächlich nicht der Mönch, sondern das war seine Stimme, nachgestellt mit einer KI, mit einer künstlichen Intelligenz. Und das führt uns auch schon direkt zu unserem Thema heute. Es geht nämlich um das große, spannende, gruselige, interessante Thema künstliche Intelligenz. Und das mache ich tatsächlich nicht alleine. Ich habe mir heute einen Gast dazu geholt, und zwar den werten Tristan Post.
Hallo.
Hallo, Tristan. Möchtest du erstmal kurz erklären, was du machst? Also ich habe mir jetzt mal so meine Notizen aufgeschrieben, KI-Experte, weil ich habe mir alles durchgelesen, was du so tust, und habe gedacht, das fasst es am besten zusammen, aber das ist ja schon sehr breit gefächert, was du so tust.
Ja, genau, ich kann einfach mal kurz ein bisschen was über mich erzählen. Erstmal freue ich mich natürlich auch mal hier zu sein. Ich bin KI-Experte, und zwar nicht erst seitdem es ChatGPT gibt, sondern schon lange davor, und habe mich damals in meinem Studium damit beschäftigt. Hab damals drüber geforscht und habe dann irgendwann gemerkt, künstliche Intelligenz ist ja gar nicht so ein technisches Thema, sondern kommt in vielen Bereichen vor und deswegen auch sehr oft ein strategisches und Management-Thema. Und habe dann gemerkt, hey, dann habe ich nicht mehr viel in der Uni zu tun, und bin dann in die Wirtschaft gegangen und habe in verschiedenen KI-Startups und Unternehmen gearbeitet, um wirklich Erfahrungen aus dem echten Leben mit KI zu machen. Bin jetzt natürlich mittlerweile auch wieder an der Uni, bin hier an der Technischen Universität München, habe da einen Kurs AI for Innovation and Entrepreneurship, und ich würde sagen, KI ist meine Leidenschaft und ich liebe es, darüber zu reden und die Leute darüber aufzuklären, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier bin.
Ja, und wie bist du dann damals überhaupt darauf gekommen, das Thema KI zu erforschen, weil das war ja damals noch nicht so groß wie jetzt heutzutage?
Das kam eigentlich über meine Leidenschaft zur Lehre. Ich war damals eher unzufrieden mit meiner eigenen universitären Ausbildung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast Professoren, die sind teilweise wirklich Koryphäen in deren Fächern. Ja. Und dann gehst du bei denen in die Vorlesung und verstehst gar nichts und ist irgendwie total langweilig. Und mich hat das damals extrem frustriert. Und ich bin jemand, ich will immer wissen, ob ich es besser machen kann, und hatte damals dann die Möglichkeit, selbst zu unterrichten, und habe sehr viele verschiedene Fächer unterrichtet, und eins davon war Statistik. Und Statistik hat mir besonders viel Spaß gemacht, weil das war eigentlich immer sehr viel, sehr schwer, da hatten die Studenten sehr viel Angst davor, und dann hatte ich immer das Gefühl gehabt, naja, wenn du deinen Job gut machen kannst als Dozent und die Leute inspirieren kannst, dann merken sie, ja, es ist eigentlich gar nicht so schwierig.
Oh.
Und Statistik ist eigentlich die Grundlage für viele der Modelle, die wir heutzutage sehen im Bereich künstliche Intelligenz. Und damals war das schon ein Buzzword, das maschinelle Lernen. Und ich wollte mich da einfach besser auskennen mit, damit ich meine Studenten besser mit informieren kann. Und habe dann drüber geforscht, habe dann selbst auch einen Kurs besucht in Applied Data Science. Und habe da dann wirklich auch gemerkt, so, oh wow, das wird irgendwann früher oder später ein Thema werden, das uns alle betreffen wird. Und ein paar Jahre später sehen wir ja, KI
betrifft uns alle.
Ist das Thema überhaupt.
Ja, also ich glaube, diese ganzen technischen Hintergründe, ich habe da auch mal versucht, so ein bisschen was von zu lernen, auch mal ein paar Lesungen besucht und so, super kompliziert. Und ich glaube, das, was uns halt vor allem jetzt gerade beschäftigt, ist, was das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wird. Deswegen direkt mal meine erste Frage: Ist KI noch in irgendeiner Form wegzudenken, oder müssen wir uns damit abfinden, dass das jetzt so ist und eher noch wichtiger wird?
Also KI ist ja kein neues Thema, und wir sprechen über KI schon seit 1956. Und wir werden eigentlich schon seit den letzten Jahren überall, wo wir bereits Denken können mit KI begleitet. Also das fängt zum Beispiel an, dass du im Fotoapparat oder in deinem Handy einen Autozoom beim Handy hast oder dass du irgendwelche Sachen eintippst und dir dann vorgeschlagen wird, was das nächste Wort sein soll. Oder man kennt es vielleicht irgendwie, der Grammatikchecker, die nutzen alle künstliche Intelligenz. Also wir sind schon umgeben von KI und die Technologie entwickelt sich natürlich rasant weiter und es wird mehr und mehr, und du hast recht, wir werden uns unsere Zukunft nicht mehr ohne KI wegdenken können, weil eine Sache muss man sagen, die Technologie ist jetzt am schlechtesten Standpunkt, die es je war, und die wird nur noch besser und besser und besser.
Ja, das stimmt. Vor allem ist es ja krass, wenn man sich anguckt, wie weit das Thema vor einem Jahr war. Also jetzt mal am Beispiel ChatGPT, weil das, glaube ich, das ist, was die meisten jetzt so mitbekommen haben. Und wie weit das jetzt mittlerweile ist. Also das hat sich ja innerhalb eines Jahres so rasant entwickelt, wo ich mir wirklich denke, boah, okay, wie wird das dann die nächsten Jahre aussehen? Also das wird ja immer noch krasser. Und denkst du, dass es vielleicht deswegen jetzt auch mittlerweile so ein großes Thema ist? Weil du hast ja gesagt, KI gibt's schon seit Ewigkeiten. Das haben wir nur einfach noch nicht so aufgefasst. Und jetzt, seit letztem Jahr, ist es ja plötzlich so, dass alle über KI reden und alle sich denken, oh mein Gott, das ist jetzt das nächste große Ding. Also was denkst du, woran liegt das, dass das jetzt plötzlich bei jedem so im Bewusstsein drin ist?
Ich glaube, weil KI ist ja nicht nur ChatGPT. Also man hat in vielen Bereichen künstliche Intelligenz drin. Was im letzten Jahr passiert ist, dass wir es geschafft haben, mit diesen Sprachmodellen Sprache sehr, sehr gut zu lösen und damit zu arbeiten. Und wir benutzen natürlich überall Sprache, ja, wenn wir jetzt sprechen, aber wenn ich dir auch beschreibe, welchen Film ich gestern geschaut habe oder wie man irgendwelche Matheaufgaben löst, das machen wir alles über Sprache. Ja, Sprache ist nichts anderes als eine Technologie, mit der man sehr viel Sachen beschreiben kann. Und dadurch, dass wir jetzt mit KI mehr oder weniger Sprache gelöst haben und so Sprachmodelle haben, die sehr, sehr plausibel und sehr gut darin sind, unsere menschliche Sprache zu reproduzieren, ist es natürlich auf einmal so präsent, weil unsere Sprache überall auch präsent ist.
Na gut, klar, das stimmt natürlich, weil jetzt kommt die KI wirklich immer näher an uns ran, sozusagen, an uns Menschen. Das ist ja das, wovor die meisten Leute auch Angst haben, wo ich aber auch gerne mal fragen würde, also muss man wirklich jetzt Angst vor der künstlichen Intelligenz haben oder ist das nur, weil wir irgendwelche Science-Fiction-Filme gesehen haben und irgendwelche Vorstellungen haben, oh Gott, die werden die Menschheit ausrotten oder keine Ahnung. Lohnt es sich wirklich Angst davor zu haben vor der KI oder sollten wir das eher so als Chance sehen?
Also einerseits ist es natürlich sehr wichtig, das als Chance zu sehen, aber natürlich gibt es auch Herausforderungen und das sehen wir mit jeder Technologie. Ja? Als wir damals als Jäger und Sammler entdeckt haben, wie man das Feuer nutzt, dann konnten wir auf einmal um das Feuer rumsitzen, uns Geschichten erzählen und Essen auf einmal kochen oder zubereiten, aber gleichzeitig haben wir es auch angefangen, öfters zu verbrennen. Ja. Mhm. Und jede Technologie, die wir haben, ja, wir entwickeln Flugzeuge, auf einmal fallen Flugzeuge vom Himmel. Auch genauso ist es im Bereich künstliche Intelligenz, haben wir viele Herausforderungen, die wir teilweise jetzt schon sehen. Mhm. Und ich spreche jetzt nicht von diesem Terminator Worst Case Szenario. Ja. Da sind wir auch noch länger von entfernt, dass es irgendwann mal auch relevant sein müsste, und dann können wir auch noch drüber sprechen, wie das ausschauen könnte, solche Szenarien. Aber wir müssen erstmal überlegen, naja, hier und jetzt, was passiert? Und ich glaube, eine Sache, die hast du ja vorher gezeigt, du kannst jetzt mit künstlicher Intelligenz die Stimme zum Beispiel einfach klonen. Mhm. Was hat das für Auswirkungen? Also es ist auf jeden Fall schon vorgekommen, dass zum Beispiel die Stimme der Tochter oder vom Sohn geklont wurde und dann bei den Eltern angerufen wurde und dann nach Geld gefragt wurde, ja, oder irgendwie gut, gesagt klar. wurde, hier, ich habe ein Autounfall und Mama, kannst du mir bitte schnell Kaution überweisen? Passiert und wird eher mehr und mehr und mehr passieren.
Na okay, ja, das ist sowieso, immer wenn ich mit Leuten über die KI rede, so mit meinen Eltern oder mit irgendwelchen Freunden, hat man oft die ganzen negativen Sachen erstmal im Kopf, dass man sich eben denkt, oh Gott, Stimmen können gefaked werden und Deepfakes, ja sowieso, dass jetzt ja mittlerweile auch Videos relativ gut und glaubwürdig erzeugt werden können. Man denkt sich immer nur so, okay, das wird sehr, sehr viele negative Auswirkungen haben, dass man wirklich aufpassen muss. Aber gibt's denn jetzt auch konkrete positive Beispiele, wo wir jetzt zum Beispiel sagen können, ja, es lohnt sich, dass man jetzt Stimmen klonen kann oder Videos erzeugen oder sowas?
Also ich glaube, vor allem, was sehr spannend wird, ist einerseits im medizinischen Bereich. Mhm. Zum Beispiel gibt es einen Algorithmus, der schafft es zu erkennen, wie sich Proteine falten. und schafft es vorherzusagen. Und bevor es diesen Algorithmus gab, musste man relativ lange, teilweise Monate rausfinden, wie sich so ein Protein faltet. Und das ist deswegen wichtig, weil wir brauchen das zum Beispiel zu verstehen, wie Viren aufgebaut werden oder wie Medikamente wirken. Und dadurch, dass man das jetzt mit künstlicher Intelligenz vorhersagen kann, können wir sehr viel schneller ganz gezielt Medizin entwickeln. Oder wir können jetzt auf einmal auch Heilungspläne für Patienten sehr personalisiert schreiben. Was ich auch spannend finde, ich bin ja auch viel im Bildungsbereich unterwegs, ist die Möglichkeit, mit KI sehr personalisiert nicht nur Lehrpläne zu entwickeln, sondern Aufgaben zu stellen. Du kennst das vielleicht irgendwie aus dem Matheunterricht. Ich weiß nicht, ich war jetzt nicht immer der beste Schüler. Mhm. Und du hast es ja so, du kriegst immer eine Aufgabe, die hast du dann für die ganze Klasse. Mhm. Für ein Drittel der Klasse ist es viel zu einfach und die langweilt sich. Und für ein Drittel der Klasse ist es viel zu schwierig. Und die kommen gar nicht mit und die sind komplett frustriert. Und eigentlich hast du nur ein Drittel abgeholt. Ja. Was du jetzt eigentlich machen kannst, du kannst wirklich ganz gezielt die richtige Frage für die richtige Person finden. So, dass sie schwierig genug ist, damit sie noch was lernt, aber nicht so einfach ist, dass sie dann irgendwie die Aufgabe langweilig findet.
Also, dass ich dann im Prinzip die Antworten, die ich von den Schülern und Schülerinnen bekomme, analysiere und dementsprechend dann eben die Aufgaben gestalte.
Ganz genau. Oder was es auch gibt, wenn du früher den Lückentext, den du vielleicht kennst aus dem Englischunterricht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich weiß nicht, ich bin Fan, ich bin hier in München, ich bin Fan vom FC Bayern München, mhm, dann kriege ich einen Lückentext, der über den FC Bayern München geht und nicht irgendwie irgendwas anderes, sondern wirklich was mich interessiert.
Okay, das wäre spannend. Ich hätte gern in der Schule ein paar mehr Sachen gehabt, die mich wirklich interessiert hätten. Aber da stelle ich mir jetzt eben auch wieder die Frage, wenn ich das so höre, ist das dann wirklich fair? Also ich meine, an sich, wie du das erklärst, natürlich wirkt es eher fair, wenn jeder die Aufgaben bekommt, die zu der Person auch passen. Aber trotzdem denkt man sich ja dann auch, vielleicht hat dann doch der ein oder andere einen unfairen Vorteil und sowas. Und das ist ja dann auch wieder alles an Regeln gebunden, die man da ganz klar definieren muss. Und ob man sich da dann wirklich auch so auf die künstliche Intelligenz verlassen kann, wenn es jetzt um sowas geht. Oder ob es dann vielleicht sein könnte, dass da manche Schüler wirklich unfair besser vorankommen.
Ja, wir müssen das Ganze immer so ein bisschen mit dem Status quo vergleichen. Also behandelt dich dein Lehrer immer fair als Schüler und behandelt er alle gleich?
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, ganz selten. Ja. Und ich finde, wir haben oftmals immer irgendwie Ansprüche an künstliche Intelligenz, dass sie perfekt sein muss. Mhm. Natürlich wollen wir auch KI bauen, die immer besser und akkurater ist, vor allem in Bereichen, wo es kritisch ist, wo zum Beispiel eine Fehlentscheidung über Leben und Tod entscheiden könnte, zum Beispiel im medizinischen Sektor. Aber wir müssen uns eigentlich mit uns selbst vergleichen. Wir selbst sind praktisch der Status quo und wir sind weit von perfekt.
Ja, das stimmt. Da würde ich einfach mal so zustimmen. Ja, meine Güte, ich bin auch ein bisschen überfordert so von diesem ganzen Wissensinput, weil du mir jetzt halt auch wirklich Sachen erzählst, wo ich mir denke, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil gerade im medizinischen Bereich ist das ja wirklich, wirklich spannend. Aber ich meine, bei mir, bei meinem Beispiel ist es jetzt so, ich bin ja hauptberuflich, arbeite ich im Radio und da ist natürlich die Frage schon mit diesem Stimmenklon, braucht es so Leute wie Radiomoderatoren dann überhaupt noch, wenn das eine KI genauso gut eigentlich hinbekommt? Also wenn eine KI auch eine Stimme imitieren kann, wenn eine KI auch Texte vortragen, im Normalfall sogar selbst schreiben kann, braucht es dann so Leute überhaupt noch, die das machen oder müssen wir jetzt wirklich Angst um unseren Job haben?
Ich glaube, du sprichst was sehr Relevantes an, so ein bisschen die Angst, wird künstliche Intelligenz generell meinen Job wegnehmen? Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wir müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz. Es gibt einmal die schwache künstliche Intelligenz, das ist KI, die sehr gut darin ist, eine gewisse Aufgabe zu übernehmen, zum Beispiel eine Stimme zu rekreieren. Oder dein Spam-Filter, den du hast, der macht ja auch nichts anderes, als die E-Mail durchzulesen und dann zu entscheiden, ist es Spam oder nicht Spam. Mhm. Das ist aber ganz anderes als unsere Intelligenz, was wir starke Intelligenz nennen. Oder wenn wir das mit KI machen könnten, würden wir starke künstliche Intelligenz nennen. Also du könntest zum Beispiel zu mir nach Hause kommen, warst noch nie bei mir zu Hause und wärst wahrscheinlich in der Lage, dir einen Kaffee zu machen. Wir können jetzt nicht irgendwie erwarten von einer KI, die die Stimme perfekt klonen kann und die in ein Auto setzen und dann fährt die selbstständig Autos. Das heißt, so eine KI übernimmt nur ganz gezielt irgendwelche Aufgaben. Und du musst dir vorstellen, dein Job als Radiomoderator ist ja viel mehr als jetzt nur zu sprechen. Ja, du musst ja auch Recherche machen, du machst Interviews mit Leuten, überlegst dir einen Sendeplan. Und dann gibt es Teile davon, die werden von KI übernommen. Ja, die kann, KI kann ich vielleicht besser machen und schneller da drin machen. Und dann musst du die Aufgaben gar nicht mehr machen. Oder du wirst vielleicht viel produktiver. Ich finde ein schönes Beispiel immer der Student. Lasst uns doch mal überlegen, wie sich dieses Aufgabenbild eines Studenten über die Jahre hinweg verändert hat. Ganz früher, wenn ich irgendwie eine Master oder damals was eine Diplomarbeit schreiben wollte, dann musste ich vielleicht noch eine Schreibmaschine nutzen und wenn ich einen Fehler gemacht habe, musste ich die ganze Seite neu schreiben mussten. Das müssen wir heutzutage mit Computern gar nicht mehr machen. Oder wer geht denn noch in die Bücherei, um sich aktiv Bücher rauszusuchen und zu lernen? Das sind alles Aufgaben, die gibt es so nicht mehr. Trotzdem hat der Student verbringt immer eigentlich noch genauso viel Arbeit damit zu studieren wie früher. Und darauf müssen wir uns einstellen, dass sich vor allem die Art und Weise, wie unsere Jobs in der Zukunft ausschauen werden, ganz verändern wird.
Durch die KI?
Durch die KI.
Okay. Ja, das nimmt mir ein bisschen die Sorge, sage ich mal so. Also du würdest halt wahrscheinlich auch jedem empfehlen, sich möglichst früh mit dem Thema auseinanderzusetzen oder dass wir einfach wissen, was da auf uns zukommt, was uns da erwartet und uns nicht davor verschließen und sagen, das ist Zukunftsgeplänkel, das will ich nicht.
Genau. Und das kann ja ein tolles Werkzeug sein, was uns auch viel produktiver machen kann. Und dann musst du es halt vergleichen, ja. Würdest du, wenn du jemanden anstellst, nimmst du den, der weiß, wie man mit einem Computer umgeht, oder nimmst du den, der es nicht weiß, wie man mit einem Computer umgeht und dem du das erst erklären musst? Und so wird es auch im Bereich KI sein. Also KI wird keine Menschen ersetzen, sondern Menschen, die wissen, wie man mit KI umgeht, werden Menschen ersetzen, die es nicht wissen.
Aber denkst du, dass das dann auch wirklich so wie beim Computer ist, dass in Zukunft jeder KI benutzen muss, weil man ansonsten komplett hinten dran fällt?
Das Schöne ist bei der Technologie und bei der Sprache, es ist unglaublich viel einfacher, das zu nutzen, weil wir haben natürlich ein intuitives Verständnis dafür, wie wir Sprache nutzen müssen. Wir benutzen ja schon unser Leben lang Sprache. Und früher, wenn ich einen Computer nutzen wollte, dann musste ich lernen, wie man codet. Und jetzt heutzutage, mit Hilfe solcher Sprachmodelle wie ChatGPT, wir haben zum Beispiel auch in Deutschland solche Sprachmodelle, die aus Deutschland kommen, von Aleph Alpha und so, kann ich jetzt natürlich solche Sachen sehr intuitiv bedienen. Und das ist natürlich sehr spannend.
Ja, ich habe auch schon so ein bisschen rumgespielt mit ChatGPT und es ist schon unglaublich, wie leicht man das dann doch benutzen kann. Also gerade jetzt die neueste Version, GPT 4.0 ist das ja, soweit ich weiß, die kann halt schon wirklich viel. Ich kann halt einfach sagen, such mir mal da was aus dem Internet raus und dann kann die mir das raussuchen. Und das ist halt wirklich, als würde ich das jetzt im Prinzip einem Praktikanten sagen, so blöd gesagt. Ja, such mir mal bitte das und das raus und dann kommt er 5 Minuten später und hat mir das da präsentiert. Die KI hat es halt aber schon 5 Sekunden später. Das ist halt schon irgendwie ganz praktisch. Und gerade so das Intuitive ist halt echt ein krasser Vorteil. Was ich aber auch noch mehr aufgeschrieben habe, was eine große Sorge ist von vielen, ist ja, gerade eben bei den Sachen wie Stimmen oder Videos oder Bilder nachstellen, das muss ja eigentlich gesetzlich geregelt werden, was man da jetzt darf und was man da nicht darf. Und viele Leute, mit denen ich darüber spreche, sagen auch so, ja, da gibt's, das ist ja alles erlaubt und da muss doch mal die Regierung was machen und keine Ahnung wie. Deswegen wollte ich mal fragen, gibt es da vielleicht auch schon Regeln oder Regulationen, von denen wir vielleicht gar nichts so wirklich mitbekommen oder die halt die meisten Leute einfach ignorieren?
Ja, ich glaube erstmal so, wir müssen uns überlegen, was ist überhaupt die Gefahr von solchen Sachen, wenn ich jetzt auch mal Stimmen nachspielen kann oder teilweise auch Videoclips nachstellen kann. Also diese, das nennen wir Deepfakes.
Ja.
Und wir sehen das ja mittlerweile, wo zum Beispiel in den sozialen Medien irgendwelche Videos rumgeistern, wo Politikern irgendwelche Sachen in den Mund gelegt werden, die die so vielleicht gar nie gesagt haben. Und das ist natürlich eine enorme Gefahr für unsere Demokratie. Vor allem, wenn wir wissen, ich glaube, es werden mehrere Milliarden Leute allein dieses Jahr wählen gehen, wie man damit die Leute auch beeinflussen kann. Und ja, es gibt solche Regulationen. Also jetzt in Europa haben wir auch, waren wir wirklich die Ersten, die versuchen und das jetzt auch machen, KI zu regulieren mit diesem AI Act. Und ein Punkt ist natürlich auch zu sagen und auch zum Beispiel diese Betreiber dieser Plattformen dafür auch verantwortlich zu machen, dass man keine Missinformationen rumschickt. Die große Herausforderung ist natürlich, naja, wir haben Regeln, aber es entscheiden sich ja immer wieder Leute, Regeln zu brechen. Ja, wir können eine Gesellschaft haben, wo 100 Leute positiv denken. Wir brauchen nur eine Person, die negativ denkt und die kann sehr viel Schaden hinzufügen. Und da sehe ich die große Gefahr. Ja, die Leute, die sagen, okay, wir werden das ganz explizit extra nutzen, denen sind Regulierungen egal und nutzen es trotzdem. Und das ist die große Herausforderung. Ich meine, das ist ja zum Beispiel, das passiert mit den Scams, wenn dich die Stimme deiner Tochter oder von deinem Sohn anruft. Und nach Geld fragt oder irgendwie was sagt, natürlich ist das nicht legal. Ist denen ganz egal.
Ja gut, ich meine, es gibt auch Gesetze, die einem verbieten, Waffen mit sich rumzutragen und trotzdem nehmen Leute dann Pistolen irgendwo hin mit.
Ja.
Von daher stimmt das schon. Aber ich habe halt das Gefühl, dass viele einfach so die Angst davor haben, dass wir uns nicht mehr sicher sein können, was real ist. Also dass wir einfach alles, was wir jetzt sehen online, im Prinzip hinterfragen müssen. Hast du da vielleicht irgendwelche Hinweise, wie wir dann am besten auch erkennen können, ob das jetzt echt ist oder ob das von einer KI ist? Gibt es da irgendwelche Leitfäden, an denen man sich entlang hangeln kann?
Das ist leider das Schwierige. Also jetzt kann man es teilweise noch erkennen. Mal hat es irgendwie, hat dann die Figur einen Finger mehr oder man sieht unscharfe Konturen. Aber wenn wir uns sehen, wie schnell das vorangekommen ist, im nächsten Jahr, wir werden nicht mehr den Unterschied merken. Ja, und ich glaube, es ist einfach wichtig, bei verschiedenen Sachen skeptisch zu sein, nachzufragen, gerade wenn man einen Anruf bekommt von der Tochter, von der fremden Nummer oder sowas, da wirklich auch erstmal sehr skeptisch zu sein, aufzulegen, anzurufen. Ich kenne viele Leute in dem Feld, die gesagt haben, wir haben unter der Familie irgendwie ein Codewort, was wir nutzen.
Oh, okay.
Aber es wird sehr schwierig, vielleicht sich wieder auf mehr diese traditionellen Medienhäuser zu verlassen, wo man weiß, da ist eine gewisse Qualität dahinter und da ist eine gewisse Seriosität dahinter, was sehr wichtig ist. Und ich glaube, was passieren wird, es geht einfach wieder mehr zurück, so in die Person kenne ich, man trifft sich vielleicht wieder mehr face to face, um da wieder auch Vertrauen zu haben. Und vielleicht geht es wieder so ein bisschen zurück in diesen mehr familiären gesellschaftlichen Kreis. Es ist ja nicht, ich finde das ja sehr spannend. Mein Hintergrund ist ja auch Philosophie und sich zu überlegen, wie haben wir uns als Menschheit über die Zeit hin entwickelt. Und es ist nicht natürlich, dass wir auf einmal in so großen Städten leben können. Und früher haben wir eigentlich in Dörfern gelebt, die so bis zu 100 oder ja, Stämmen gelebt bis zu 150 Leuten. Bei 150 Leute kennst du noch jeden, hast du noch von jedem Gesicht und du kannst denen auch vertrauen. Und damit wir überhaupt in größere Städten leben konnten, brauchten wir sowas wie Regeln, wie Technologie, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Und vielleicht geht es jetzt wieder auch ein bisschen mehr zurück. Und das sehe ich teilweise natürlich auch große Chance, dass KI uns wieder menschlicher in gewissen Sachen machen kann.
Also, dass es vielleicht dann dafür sorgt, dass wir uns eben halt nicht mehr so sehr auf das Internet verlassen, nicht mehr so sehr da online nur noch unterwegs sind, sondern dann halt wieder, wie du gesagt hast, face to face, wieder im Real Life, auch das einfach wieder ein bisschen mehr wertschätzen.
Ja, ich sehe es halt, wenn ich auf einmal irgendwie den ganzen Tag auf Instagram rumscrolle und irgendwann nicht mehr sicher bin, ob das jetzt wahr ist oder nicht, dann habe ich vielleicht einfach keine Lust mehr drauf.
Ja, das ergibt eigentlich Sinn. Stimmt schon. Dann habe ich aber noch jetzt so mal ein bisschen größer gedacht. Hast du ja jetzt schon ein bisschen anklingen lassen, was du so denkst, wie sich das in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Aber ich möchte mal so allgemein wissen, wie siehst du das ganze Thema wirklich in, ich sage jetzt mal, 5 Jahren? 5 Jahre ist jetzt schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, gerade was das Thema anbelangt, das sich so schnell entwickelt. Aber was denkst du, wie wird unsere Welt in 5 Jahren aussehen? Wie sehr wird uns die KI wirklich beeinflussen? In welchen Bereichen? Und einfach mal breit gefächert so eine Prognose.
Ja, also ich glaube, es ist sehr spannend, erstmal so ein bisschen zu verstehen, warum sich jetzt generell alles so schnell bewegt und warum es so schwierig ist, vorherzusagen, was es ist. Und das ist der Grund, dass künstliche Intelligenz oder Intelligenz ist so eine der Grundvoraussetzungen für uns, dass wir neue Technologien schaffen. Und jetzt mit KI, die uns da hilft, viel effizienter zu werden, hilft uns natürlich immens viel mehr Technologien zu schaffen und auch viel, viel mehr zu machen. Wenn wir uns jetzt anschauen, so mit den Sprachmodellen, wo könnte es hingehen, was wird passieren, wird es sehr sicher sein, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in der Zukunft alle wie so persönliche Assistenten haben, dass wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte mich jetzt mit dir zum Mittagessen treffen, dass ich nicht mehr mit dir ausmache, sondern mein Sprachassistent mit deinem ausmacht und dann kriegen wir nur noch irgendwie auf unserem Handy, hey, willst du dich jetzt mit Kasi treffen hier? Und dann sage ich ja, nein, und dann haben wir das beide und dann wird dann schon auch irgendwie alles ausgemacht und für uns automatisch so ein schönes Restaurant rausgesucht.
Also eigentlich cool, ja? Also die Vorstellung, finde ich.
Genau, eigentlich ganz cool. Ich meine, es wird immer einfacher, alles zu bedienen und der kann dann auch irgendwie als dein eigener Tutor dienen, wenn du irgendwo Probleme hast, Mathe, Chemie, hilft er dir weiter, dass es alles einfach immer intuitiver ist und immer besser integriert ist in unserem Alltag wir die Sachen haben und sie natürlich auch immer mehr, jetzt haben wir ja nur noch dieses Sprachinterface zurzeit, sondern aber auch irgendwie aktiv Sachen machen können. Ja? Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe Hunger und dann kommst du von der Arbeit zurück und dann hat dir dein Sprachassistent automatisch deine Pizza nach Hause bestellt.
Geil.
sowas könnte.
Ja, okay.
Könnte auf jeden Fall, halte ich auf jeden Fall realistisch in den nächsten 5 Jahren. Und das Ganze hast du halt auch für Unternehmen. Ja? Mhm. Also man hat ja jetzt schon Unternehmen, die versuchen, ihre eigenen Sprachmodelle aufzubauen, die dann auf dem Wissen trainiert sind der Firma und dass man dann auch mit diesem Sprachmodell der Firma interagieren kann und anstatt jetzt zum Beispiel fragen muss, ewig lang rumsuchen muss, wie viele Urlaubstage habe ich noch und damit irgendwie der HR-Abteilung ewig auf die Nerven geht, fragt man das Sprachmodell und das kann es dir dann viel schneller sagen.
Okay, und halt auch in diesen Bereichen wie zum Beispiel Medizin, was du vorhin schon gesagt hast, wie zum Beispiel in der Lehre. Also da denkst du, dass die Sachen, die du vorhin so genannt hast, auch kommen werden?
Ganz genau. Also dass es alles viel, viel individualisierter wird. Und ich glaube auch so ein bisschen zu verstehen, was, oder man muss sich auch überlegen, was ist dann die Rolle von uns als Menschen? Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, da ist die große Chance, uns auch wieder so ein bisschen menschlicher zu machen. Ja, mhm. Weil wenn du überlegst, der Arzt, der verbringt jetzt fast 20-30% seiner Zeit damit, irgendwelche administrativen Aufgaben zu machen. Mhm. Ja, und die könnten dann zum Großteil wegfallen.
Ja, und dann ist der Krankenwagen im Hintergrund. Passend.
Passend.
Wir sind gerade beim Arzt.
Ja, genau. Nee, und ja, auf jeden Fall, die könnten dann wegfallen und dann hat er wieder mehr Zeit, sich um dich zu kümmern. Mhm. Also ich sehe, wenn wir uns überlegen, was für Fähigkeiten brauchen wir als Menschen in der Zukunft und wir könnten das natürlich ins sehr Extreme mal ziehen und sagen, wir müssten gar nicht mehr arbeiten, weil KI alle Arbeit für uns macht. Was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, um in der Gesellschaft erfolgreich zu sein? Und das sind dann sehr menschliche Fähigkeiten, die wir haben müssen und die wir brauchen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, was ich glaube, was ich sehen werde oder wo ich mich freuen würde, darüber das zu sehen. Mhm. Jetzt mit diesen Sprachmodellen haben wir die Möglichkeit, Sachen Sprache zu geben, die vorher nicht sprechen konnten.
Ja? So wie Tiere zum Beispiel.
Wie Tiere oder dein Auto kann jetzt mit dir sprechen, du kannst mit deinem Handy sprechen. Stell dir mal vor, du könntest mit deinem Wald sprechen oder mit dem englischen Garten und er sagt, hey, ich bin aber ganz schön dreckig, ihr müsst mich mal wieder aufräumen. Und ja? Dann automatisch die Stadt beauftragt und sagt, hey, ich schicke jetzt mal ein paar Aufräumkolonnen, weil hier haben wieder ein paar Leute gefeiert.
Okay, also dass die Sachen miteinander sprechen können irgendwie so.
Genau.
Dass dann irgendwann mein ganzes Haus miteinander spricht, so meine Bluetooth-Box sagt meinem Fernseher guten Morgen und er sagt, ja, guten Morgen.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so passieren wird und so ausschauen wird.
Ja, okay.
Aber
ja, und wenn wir jetzt wirklich mal so ganz, ganz, ganz Science-Fiction denken, glaubst du, dass da auch wirklich so Roboter kommen? So die ganz klassischen Bilder von Robotern, die man hat, die dann so aussehen wie Menschen, so gebaut werden wie Menschen und dann eben eine KI einprogrammiert haben und dann im Prinzip wie so künstliche Menschen halt echt sind.
Ja, siehst du jetzt schon. Also jetzt hast du schon die ersten Entwicklungen und dass wir die ersten Roboter haben, die langsam dahin kommt und vielleicht in den nächsten 5 Jahren haben wir schon die ersten Haushaltsroboter. Es gibt ja schon sowas wie Romba, der den Boden wischt, aber die mehr ausschauen wie wir als Menschen und uns da helfen werden. Und da setzen natürlich auch ganz viele Leute drauf, dass das eine riesen Industrie wird, die vielleicht auch irgendwann mal die Automobilbranche ablösen wird von der Fertigung her. Ich meine, das ist ja, warum zum Beispiel Tesla darauf wettet und sehr stark in diese Robotertechnologie investiert. Was spannend ist diese Hardware ist teilweise noch ein paar Jahre hinter der Software, das wir sehen. Und jetzt langsam kommen wir wirklich dahin. Und es könnte durchaus realistisch sein, dass wir in den nächsten 5 Jahren die ersten Roboter sehen, die dann vielleicht so ein paar Einkäufe erledigen werden für uns.
Boah, das ist schon wirklich spannend. Naja, okay, gut, dann schauen wir mal in 5 Jahren, wie gut deine Prognosen waren. Und wer weiß, vielleicht interviewt dich dann dieses Mal auch RoboKasi.
Ja, ich hoffe, aber hoffentlich noch mit Person dann.
Ja, ich hoffe es tatsächlich auch.
Schweigen verboten.
Okay, das war unser kleiner Trenner. Das heißt, wir kommen jetzt in einen neuen Bereich des Podcasts, sage ich mal so. Normalerweise machen wir jetzt immer unsere kleine Schweigen verboten Frage. Da haben wir so eine Frageliste, die wir durchgehen und dann so persönliche Antworten geben. Aber ich glaube, wir hatten jetzt schon genug Frage und Antwort hier gerade. Und ich glaube, das Thema KI war jetzt auch wirklich schon sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Input. Das müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer auch erstmal verkraften. Deswegen dachte ich, können wir ja jetzt auch einfach mal so noch ein bisschen quatschen. Einfach mal hier noch entspannt, so ein bisschen zurücklehnen. Oh, das ist schwierig auf diesen Stühlen, ne?
Das stimmt.
Ich habe nämlich gelesen, dass du auch Yoga, im Yoga-Bereich aktiv bist, wo ich mir gedacht habe, okay, KI und Yoga, das passt jetzt wenig zusammen. Also glaube ich mal, vielleicht passt es auch besser zusammen, als man denkt. Wie kommt es dazu oder wie bist du da hingekommen?
Also ich habe früher Leistungssport gemacht, ich habe Handball gespielt, immer in der höchsten oder zweithöchsten Liga. Und dann, als ich angefangen habe zu studieren, ging das nicht mehr. Und ich wollte mich irgendwie lieber auf Studium fokussieren. Und da, wo ich war, war es auch keine so gute Mannschaft. Habe dann irgendwas gesucht, irgendwie, was ich machen kann. Und dann damals wurde halt Yoga angeboten. Und ich habe dann für mich gemerkt, so, oh, das spricht mich aber auf ganz vielen Ebenen an. Ja, also sei es mental, von der Beweglichkeit, aber auch ja so ein bisschen Balance und aber auch von der Kraft. Und habe gemerkt, das tut mir sehr gut. Und das war was, was mich dann über mein Leben begleitet hat. Und du hast es ja schon gesagt, es sieht immer sehr aus, als mache ich sehr viel. Teilweise mache ich dann auch sehr viel und dann hilft mir meine Yoga-Praxis mehr oder weniger wieder zurück zu mir zu kommen. Und ich halte ja auch Vorlesungen hier an der Uni in München, an der Technischen Universität München. Ich habe da teilweise auch über 1000 Studenten drin, die in der Vorlesung sind.
Krass.
Okay. Und wir machen am Anfang immer eine Meditation, um so ein bisschen anzukommen. Und es kommt sehr gut an. Und es ist sehr, sehr spannend. Es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man einfach mal so ein bisschen anfängt und sich die ersten 2-3 Minuten nimmt, um ein bisschen achtsam zu sein auf das, was jetzt als nächstes kommt.
Also, aber Meditation dann nur so tief durchatmen oder macht ihr dann noch Yoga-Übungen?
Nee, Yoga-Übungen nicht.
Die 1000 Leute so den bückenden Hund oder sowas.
Das würde nicht gehen. nee, aber Atmen ist ja schon eine Form des Yogas.
Sozusagen. Ja, gut, stimmt. Ja. Yoga ist sowieso so ein großes Ding. Ich glaube, viele Leute haben das immer so im Blick von wegen, ja, da bückt man sich halt so ein bisschen und sowas, aber es ist ja viel mehr, es ist ja die Atemtechnik, es ist ja auch unfassbar anstrengend. Also oft sagen so Leute, ja, ich gehe jetzt eine halbe Stunde zum Yoga, so ein bisschen runterkommen, dann kommen sie zurück und sind so, boah, das war echt anstrengend. Also das finde ich echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich weiß nicht, du hast ja gemeint, sowohl das Krafttraining hilft dir, als auch das Runterkommen. Vereint man da wirklich so alles zusammen in diesem Yoga?
Ja, also so ging es mir übrigens am Anfang auch, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber anstrengend, aber sehr, ich bin sehr entspannt und über die Zeit hinweg ist es dann nicht mehr so und du bekommst eine gewisse Routine. Und was ich spannend fand, ich habe einfach gemerkt, wie ich meinen Körper besser kennenlerne und besser fühle. Und normalerweise ist es ja so, im Leistungssport, irgendwann hast du deinen Peak erreicht, dann wirst du nicht mehr besser, dann wirst du gefühlt immer ja, dann baust du halt ab, dann bist du vielleicht nur ein besserer Fußballspieler, weil du das Spiel schon so gut kennst, dass du da bessere Pässe geben kannst, aber körperlich kommst du nicht mehr mit. Beim Yoga habe ich nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich lerne jedes Mal was dazu und komme jedes Mal weiter.
Oh, geil. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte anfangen mit Yoga, ich möchte mal so ein bisschen was machen, da gibt es ja wahrscheinlich auch so Einsteigerübungen, oder? Man fängt nicht direkt mit dem super komplizierten Stuff an, oder? Ist das alles schon so basic, dass das auch Anfänger direkt machen könnten?
Ja, das meiste schon. Und es ist ja ganz wichtig, es ist deine Praxis. Und die ist halt für dich. Es geht nicht darum, was andere neben dir machen. Und es geht nicht darum, irgendwie tiefer zu kommen und sich mehr zu verrenken, sondern dich selbst wohlzufühlen und deinen Körper zu spüren und auch zu fordern. Und klar kann man vielleicht am Anfang nicht jede Übung so machen wie jeder. Deswegen gibt es auch sowas wie Anfänger-Yoga, wo einem so ein bisschen die Grundlagen erklärt werden, damit du halt einfach mal ein bisschen verstehst und besser generell reinkommst. Aber eigentlich kommt man sehr schnell rein und wirklich kann jeder mitmachen. Und das Ziel ist irgendwie auch, dass jeder mitmacht und halt auf seiner Matte bleibt. Und wenn du dich heute auch mal nicht fühlst nach den Kopfstand, dann machst du heute halt den Kopfstand nicht. Vielleicht dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Es geht nicht um die anderen. Es geht wirklich nur um dich und in dir zu sein und auch wieder vielleicht seinen Körper wieder ein bisschen mehr zu spüren. Und das ist das, was ich auch spannend finde. Du hast mich gefragt, wie kann KI und Yoga zusammengehen? Ich finde, KI ist irgendwie sehr viel nach außen und man versucht immer irgendwie nach außen neue Impulse zu setzen. Mhm. Es gibt auch einen Weg in sich selbst rein und sich wieder mehr selbst zu spüren. Und da ist Yoga, Meditation und Mindfulness ein sehr spannendes Werkzeug dafür.
Ja, stimmt eigentlich. Er ergänzt sich ziemlich gut, ne?
Ja.
Vor allem, wenn du so viel da mit der Technik arbeitest, ist es nicht schlecht, auch mal so ein bisschen runterzukommen. Ich glaube tatsächlich, ich könnte das gerade auch gebrauchen. Hast du irgendeine Yoga-Übung, die ich jetzt mal so ganz schnell hier fix machen könnte? Kannst du mir irgendwas vormachen oder mir sagen, wie ich das machen muss?
Also du wirst ja wahrscheinlich keinen Spagat machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also da bin ich raus.
Also meine Lieblingsübung ist ja die Abschlussübung, da wo man sich einfach nur auf den Boden legt und einfach atmet. Die finde ich immer.
Das mache ich eh schon so oft.
Das machst du eh schon so oft.
Ja.
Du, aber alleine einfach mal so ein bisschen aufzustehen und die Arme zu strecken. Ich meine, okay, dann hört man uns nicht mehr so gut.
Aber ja, egal, wir stehen jetzt mal auf und strecken unsere Arme. Okay.
Und wir brauchen jetzt hier so ein bisschen Platz.
Ja.
Ja, wenn man das jetzt hier sehen könnte.
Der Stuhl ist weg.
Ja, genau. Und dann einmal hoch. Und runter.
Ja, da ist der Tisch im Weg.
Und jetzt beugst du den Körper nach
vorne. Okay, das schaffe ich noch.
Das schaffst du noch.
Wie weit muss ich nach vorne?
Lass einfach mal aushängen, damit du mal die Wirbelsäule ein bisschen aushängst. Lass jetzt hier mal so deine Knie gehen.
Oh, ich fühle mich direkt entspannter.
Ja, aber allein nur Bewegung machen. Allein nur Bewegung machen, wenn man die ganze Zeit sitzt, hilft so ein bisschen.
Einfach mal aufstehen und sich strecken, das machen wir so selten, verdammt.
Oder das einfach tief atmen. Ja? Das ist einfach so eine der besten Übungen, finde ich. Einfach mal zwischendurch die Augen schließen und tief durch die Nase ein und dann laut und öffnen durch den Mund aus.
Okay, ich weiß nicht, wie angenehm das für die Hörerinnen und Hörer ist, wenn wir hier so ins Mikro einatmen.
Aber es gibt nichts Entspannenderes.
Da stimme ich dir zu.
Leute sagen ja auch, dass Leute so viel rauchen, weil eigentlich machst du ja nichts anderes als Meditation, wenn du rauchst. Du atmest sehr bewusst, sehr tief. Und deswegen sind viele Leute, gehen halt so gerne rauchen und machen gerne die Raucherpausen. Und
ja,
in Wirklichkeit ist es eigentlich
mal
so eine Atemübung.
Eigentlich mal einfach draußen sein an der frischen Luft, Augen zumachen und
durchatmen.
Das ist auch entspannt ohne Zigarette, wohl bemerkt.
Ja.
Einfach mal zu atmen. Okay, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Ich bin schon seit 5 Uhr morgens auf den Beinen. Gut, ich würde sagen, das ist eigentlich ein sehr schöner, entspannender Abschluss für diese kleine Podcast-Folge. Dann möchte ich mich nochmal sehr bei dir bedanken, Tristan, für alles, was du uns beigebracht hast. Ich hoffe, ihr da draußen konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, Tristan konnte euch auch ein bisschen so die Angst vor dem Thema KI nehmen. Und wenn ihr dann doch Angst bekommen habt, dann hoffe ich, dass das am Ende euch vielleicht wieder ein bisschen beruhigt hat.
Genau, einfach atmen.
Einfach mal tief durchatmen. Und damit ciao.